Charakter und Tugenden muss ich dafür gläubig sein, um zum Beispiel mutig zu sein? Jesus war ein sehr mutiger Mensch. Muss ich dafür gläubig sein oder Christ sein, um treu sein zu können? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Es geht darum, dass wir in dem, was wir lernen und üben, auch in unserem Charakter, das hinzulegen, was uns als Christen auszeichnet. Darum geht es eigentlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass menschliche Reife, ganz normale menschliche Reife, wichtig ist. Genauso wie Glaube wichtig ist und wie die Gnade wichtig ist. Das heißt, ich habe ein geistliches Leben, ich arbeite am Charakter und ich habe auch eine menschliche Reife, die jeder Mensch hat, haben sollte. Ob er nun gläubig ist oder nicht, so hat Gott uns gemacht. Und es besteht kein Widerspruch dazwischen, dass ich sagen muss, wenn jemand ein mutiger Mensch ist und er bekehrt sich, dann darf er doch mutig bleiben. Ist doch wunderbar, dass er diese Fähigkeit, die er schon gelernt hat, in seiner Seele einbringen kann, weil es geheiligt ist fürs Reich Gottes, oder? Das ist doch ein wichtiger Punkt. Deswegen geht das so ein bisschen ineinander über. Das war deine Frage von vorhin. Ist das jetzt nur Gnade oder ich auch? Es ist beides. Wir sollten den Mut haben, das mitzusehen, dass Gott den Menschen geschaffen hat und ihm damit Fähigkeiten gegeben hat. Die hat er von Gott. Die hat er nicht vom Bösen. Die hat er von Gott. Gott hat uns so gemacht, dass wir üben können. Wie im Beispiel eines Muskels. Jeder Mensch hat einen Bizeps, ob man ihn sieht oder nicht. Ne? Die Übung bringt ihn zum Vorschein. Aber er hat ihn. Und das gilt fürs geistliche Leben auch. Und da ist kein Widerspruch dazwischen. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist ein Ineinander von ich und Gott. Weil das ist ja gerade das Geheimnis der Erlösung, dass wir uns nicht aufteilen müssen in Erlöstes und Unerlöstes sozusagen und dann ängstlich darauf bedacht sein müssen, bloß nicht aus eigener Kraft zu machen. Der Begriff nicht aus eigener Kraft meint eigentlich Eitelkeit. Das ist es eigentlich. Was ist die eigene Kraft? Ich brauche meine eigene Kraft. Ich muss aus dem Bett morgens raus. Ich brauche diese Kraft. Gott hat sie mir gegeben. Es ist ein Pfund, das ich einlegen kann. Wenn die eigene Kraft dazu führt, dass ich mich anbete, habe ich sie missbraucht. Aber das ist ein feiner Grat. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Wenn einer sagt, nicht aus eigener Kraft, dann heißt das nicht, tu nichts. Das heißt das nämlich nicht. Sondern es geht darum, dass eigene Kraft will sagen, Gott, dich brauche ich gar nicht dafür. Das mache ich selber und gebe mir selbst die Ehre. Versteht ihr, das ist schon nicht mehr aus eigener Kraft, wenn ich Gott danke. Danke, dass du mich auf der Fahrt bewahrt hast. Dann hebe ich meine eigene Kraft des tollen Autofahrenkönns nicht mehr auf den Sockel. Darum geht es. Wer kriegt die Ehre? Das ist eigentlich der Punkt. Das ist die entscheidende Frage. Wer bekommt die Ehre? Ich oder Gott? Darum geht es. Und das ist eine Frage der Gesinnung und der Einstellung, der Herzenshaltung. Gott möchte deinen Körper gebrauchen. Der Paulus, das war ein Wandervogel, wenn man mal so sagt. Was hat er zu Fuß zurückgelegt? Und er wurde nicht von den Engeln getragen, der musste laufen. Er war jemand, der hat gelesen gerne, der hat sich gebildet. Das war ein schlauer Fuchs, kluges Köpfchen. Und Gott hat das gebraucht. Und er hatte wahrscheinlich sogar Freude daran, so zu studieren und so weiter. Petrus wurde auch gebraucht in seinen guten Eigenschaften, die er hatte. Also unsere Gaben, die wir von Gott natürlicherweise bekommen haben, die Fähigkeit, uns zu entwickeln und reif zu werden, die werden voll eingesetzt und nicht beiseite gelegt oder misstrauisch betrachtet, sondern wir sind im Raum der Gnade. Wir müssen uns jetzt nicht fürchten, ob es aus mir oder aus Gott ist. Das sage ich mal so ein bisschen provozierend, weil man bleibt dann am Ende nur noch stehen und schafft gar nichts mehr, weil ich mir nicht sicher bin, war es jetzt ich oder war es Gott, der das gemacht hat. Das kann ganz schön in der Verkrampfung führen. Und deswegen ist es gut, wenn wir hier freier durchatmen können, sagen, ich bin erlöstes Kind Gottes, Gott möchte mich gebrauchen, er möchte, dass ich mich mit einsetze, dass ich mitübe. Das ist das Beispiel mit dem Bizeps eben. Ich übe und dann sieht man ihn. Und ich übe und dann sieht man auch die Liebe. Und ich übe, dann sieht man auch die Geduld. Und dass da Gnade und wir zusammenkommen, ist ein Geheimnis einfach auch. Das ist ein Stück weit ein Geheimnis. Immer wenn die klugen Theologen versucht haben, das aufzulösen, ging es schief. Da kam nur dummes Zeug bei raus. Das ist ein Geheimnis. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt fang an zu kämpfen beispielsweise. Ja, jetzt muss ich ran, da kann ich nicht erst überlegen, Kraftquelle, was jetzt, wie und so weiter. Geh, du bist als ganzer Mensch bist du beteiligt, du bist erlöst, du bist ein Kind Gottes, du darfst das üben, darfst es lernen. Hier kommt was ganz Wichtiges zusammen, was manchmal, glaube ich, ein bisschen übersehen wird. Ich kann nicht erwarten von einem Kind, die Leistung oder die Charakterstärke, die ein Erwachsener hat, kann ich doch nicht erwarten. Es ist eben die Reife des Kindes, die ein Kind definiert. Und wenn ich die Kindesreife lerne, dann kann ich den nächsten Schritt gehen in die Erwachsenenreife. Das heißt, Gott überfordert auch kein Kind. Er verlangt von einem Kind keine Aufgaben, die Erwachsene erfüllen. Das wäre, so ist Gott nicht. Aber die Reife, die ein Kind hat, ist wichtig, um am Ende auch geistlich das zu tun, was ein Kind auch geistlich tun kann. Dafür brauche ich ein Gefäß, das ist meine Seele. Und in dem, was ich da gelernt habe, kann ich das. Praktisches Beispiel. Wie kann ich lernen, schwierige Situationen auszuhalten, auch im Glauben, wenn ich schon als Kind in meiner Seele nicht gelernt habe, Sachen zu tun, die mich anstrengen? Wie soll das gehen? Das passiert nicht einfach so. Sondern wenn ich als Kind nicht gelernt habe, Dinge zu machen, die ich eigentlich nicht mag, dann werde ich niemals als Erwachsener Sachen machen, die ich nicht mag. Ich tue nur noch das, was ich mag. Versteht ihr? Jetzt gehe ich in die Nachfolge hinein und habe aber nicht gelernt, meinetwegen die Tugend der Selbstüberwindung. Nehmen wir das mal als Beispiel. Da muss ich mich nicht wundern, wenn Gott das von mir jetzt erwartet, dass ich dann versage. Ich habe es ja auch nicht gelernt. Und der Heilige Geist wird das nicht einfach so ersetzen. Und wie durch ein Wunder kann ich das dann plötzlich. Ich finde, es ist ein ganz wichtiges Beispiel, wie wir gelehrt werden, wie wir unterwiesen werden, heißt das Wort in der Bibel. Oder wir können auch sagen, welche Vorbilder wir haben. Nehmen wir das Drama der Ehescheidungen in der heutigen Zeit. Ich rede da ganz bescheiden darüber, weil wir argumentieren, oder ich argumentiere dann oft, dann bin ich von oben herab und sage, das ist aber schlimm, die Leute lassen sich alle scheiden. Wo liegt das Problem? Liegt das Problem darin, dass sie sich scheiden lassen? Oder liegt das Problem darin, dass sie sich nicht treu sein können? Versteht ihr den Unterschied? Was ist eine gute Ehe? Die, die sich nicht scheiden? Oder die, die treu sind? Versteht ihr den Unterschied? Kann ich Treue lernen? Ja, natürlich kann ich Treue lernen. Warum erklärt man jungen Leuten nicht, worauf es in der Ehe eigentlich ankommt? Auf Treue kommt es an. Auf langen Atem. Auf einander vergeben, einander tragen. Einander lieben. Und wenn man dann nur die eine Seite rausnimmt, wie sich verlieben, ist ja die tollste Sache der Welt. Aber dazu kommen dann mindestens 5 andere Sachen, damit das gelingen kann. Wenn ich das aber nicht höre, dann wie soll ich denn Treue praktizieren, wenn ich es nicht gelernt habe? Und da kann man Leute ganz schön, finde ich, überfordern, indem man schnell sagt, ja, du sollst nicht und so weiter. Ja, gerne, aber ich möchte gerne Treue lernen können. Und das ist auch ein Konzept, was Paulus in der Bibel ganz konkret anwendet. Jesus, er sagt in der Bergpredigt, dass man sich nicht scheiden lassen soll. Ich sage es mal ganz vereinfacht. Paulus hat das kapiert und sagt, wie kann ich lernen, treu zu sein? Das ist doch die Frage. Und dann geht er hin und sagt, ertragt einander, vergebt einander, seid geduldig miteinander, liebt einander. Und versteht ihr, er setzt das um in konkrete Lernziele. Und das kann ich doch üben, zu vergeben. Wenn ich das nie gelernt habe, zu vergeben, ja, dann kann ich auch nicht vergeben. Versteht, das ist kein Wunder Gottes. Das sind Dinge, die ich lernen kann. Deswegen ist Charakterbildung in der Gemeinde so wichtig. Wir können das schöne Vorbild Jesu nur dann ausleben, wenn wir auch diese Eigenschaften lernen, die dazugehören. Mut gehört dazu, dazu gehört Treue, dazu gehört Ausdauer, dazu gehört schwierige Dinge tun können, auch wenn sie mir nicht gefallen. Dazu gehören so viele Sachen, die ich als normaler Mensch eigentlich auch lernen sollte. Und die dann praktisch geheiligt sind durch den Glauben und meinen geistlichen Menschen mitprägen. Aber wenn mir das keiner erklärt, dann kann ich Leute schnell überfordern. Wenn wir sagen in unserer heutigen Zeit, sei Jesus treu, das ist ein ganz wunderbarer, richtiger Satz, auch zu jungen Leuten beispielsweise. Wie kann ich lernen, heißt das, in einer Klassengemeinschaft, die vielleicht Gläubige ausgrenzt, standhaft zu sein? Dann wäre Standhaftigkeit eine Tugend. Dafür brauche ich einen enormen Rückhalt. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Das reicht nicht nur, diese Slogans an die Wand zu hauen. Man muss Hilfe geben, wie ich es lernen kann. Dann gelingt es auch. Dann kann es auch gelingen. Ich habe einen Arbeitskollegen als Beispiel noch dazu, um diesen Punkt abzuschließen mal. Der war bei der Bundeswehr, Militärpolizei und war im Einsatz. Im Kosovo wurde er eingesetzt und seine Einheit hat anscheinend ein gutes Ergebnis geleistet am Tage. Irgendwas eine Woche, die war wohl gelungen. Irgendeine Straße sicherlich, ich weiß auch nicht mehr was. Der Kommandeur sagt, so Leute, Belohnung, ihr kriegt 2 Tage frei, macht was Schönes. Und was machen sie? Die Einheit beschließt, wir gehen ins Bordell. Und mein Kollege Christ schwitzt. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich bleib zu Hause, geht mal, so ungefähr. Du bist ja deine Einheit, du bist im Ausland, du kannst nicht einfach da für dich sein. Was hat er gemacht? Er hat einfach zum Herrn gebetet und um Hilfe gebeten. Was mache ich jetzt? Ne? Und dann hat sich was ganz Interessantes ergeben. Jetzt kommt das zusammen mit dem, wie Gott handeln kann. In diesem Fall hat Gott sehr viel gehandelt, aber er musste auch ordentlich was dazulegen. Nämlich, man hat ihm angemerkt, dass er sich unwohl fühlte. Und da ist anscheinend in so einer Einheit auch eine gute Kameradschaft. Das sind vielleicht 10, 15 Leute gewesen. Die kennen sich, sind aufeinander angewiesen. Man achtet auch aufeinander in diesen Dingen ein bisschen, wie die dann seelisch drauf sind. Und die haben gemerkt, du bist nicht so einverstanden. Die wussten, dass er Christ ist, wussten sie ja. Und dann standen sie dann da in der Stadt, waren sie dann angekommen, erst mal essen gegangen, jetzt wollten sie dann losziehen. Und mein Kollege steht da und ringt mit sich, wie er jetzt hier Stellung beziehen soll. Interessanterweise wurde es ihm leicht gemacht. Die Kameraden sagten zu ihm plötzlich, du, pass mal auf, wir sehen, dass dir das nicht gefällt. Und du solltest es ja wahrscheinlich auch nicht machen. Wir machen Folgendes, wenn du Nein sagst, dann gehen wir alle nicht. Und wenn es dir egal ist, dann gehen wir. Und da hat er gesagt, nein, ich möchte nicht, dass ihr geht. Und sind die alle nicht gegangen. Das ist auch mal ein schönes Beispiel, oder? Eine Heldengeschichte ein bisschen. Hat allen Mut zusammengenommen. Er musste Farbe bekennen. Dazu brauche ich Mut, ne? Den hat ihm Gott nicht abgenommen. Sich dazu, wie sagt man, outen, ne? Das mache ich nicht. Will ich nicht. Und diesen Mut, den müssen wir aufbringen. Gott hilft natürlich dabei, aber wir bringen diesen Mut auch auf. Das ist nicht so, dass wir das nicht tun. Und das war eine schöne Erfahrung für ihn. Und ich denke, so gibt es Heldengeschichten auch unter uns bestimmt etliche, wo wir Sachen gemacht haben, gute Dinge getan haben, eben im tugendhaften Sinne wirklich was gelungen ist. Das gibt es doch auch. Nicht nur die eine Seite, wo es immer mangelhaft ist, sondern es gibt auch die Seite bestimmt, wo etwas gelungen ist. Und da kann man sich mal mit beschäftigen und feststellen, ja, es gibt auch Heldengeschichten, kleine Heldengeschichten. Nicht nur die schwierigen Kämpfe, es gibt auch die Heldengeschichten, wo wir treu waren und zur Untreue provoziert wurden, wo wir freundlich waren und zur Unfreundlichkeit provoziert wurden und so weiter. Wo wir einfach einen Sieg hatten, würden wir das dann so sagen. Aber es ist auch genauer gesehen ein kleiner Triumph, weil hier etwas gelungen ist. Und davon darf es ruhig mehr geben in unserem Leben. Davon darf es mehr geben, weil es ist etwas, was Gott verheißen hat. Dass wir die Kraft in uns haben, dahin zu wachsen und durch Übung da ein großes Stück weiterzukommen. Der Zusammenhang also von Gnade und unserer Mitarbeit dürfte für uns Erlöste nicht kein Problem mehr sein. Das kann man theologisch wunderbar auch ausfeilen und sagen, natürlich, es ist die Gnade, die errettet und nicht ich. Das ist alles theologisch wichtig. Aber in der Praxis ist es tatsächlich so, dass ich mitmache. Es bedarf eines Bekenntnisses beispielsweise. Und der Glaube, selbst der Glaube, ist mein Vertrauen, das ich investiere. Und Abraham glaubte, das wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Jetzt brauchen wir nicht drüber philosophieren, weil das ist eine Leistung oder irgendwie sowas. Das ist, finde ich, sind Spitzfindigkeiten. Er hat sein Vertrauen eingelegt. Ein Vertrauen, was er hatte. Er hätte es auch nicht einlegen brauchen. Und deswegen dürfen wir Christen, finde ich, es uns nicht so schwer machen manchmal und versuchen jetzt über das Maß hinaus noch von Gott etwas zu erwarten, was er noch tun muss, damit ich jetzt endlich da weiterkomme. Das ist nachher die Stelle, die Petrus so ganz massiv sagt, wir haben alles geschenkt bekommen. Es ist alles da. Wir müssen nicht jetzt noch darum bitten, dass wir es bekommen. Wir haben es schon. Und gerade weil dem so ist, jetzt lohnt es sich, alles einzulegen, allen Fleiß hinzuzutun, heißt es an der Petrusstelle. Da kommen wir dann morgen dann drauf. Und diese Fleißigkeit hat was mit Üben zu tun, mit Einsatz, mit Willigkeit, mit Begeisterung und so weiter. Und da müssen wir einander helfen, auch zu ermutigen. Also das mal als Einstich in den zweiten Teil, weil wir für unser geistliches Leben auch einen Charakter brauchen, eine bestimmte Gesinnung. Und da ist die Stelle aus dem Philipperbrief eine ganz wichtige Stelle. Sie belehrt uns darüber, wie das bei Jesus aussah. Wir bleiben also konsequent beim Vorbild Jesu. Da heißt es in Philipper 2, Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war oder ist. Der in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, machte sich selber zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sollen also diese Gesinnung haben, die Jesus auch hatte. Und hier kommt ein Wort rein, das ist ein Unwort in unserer Zeit. Gehorsam. Das ist ein schwieriges Wort geworden. Was ist Gehorsam heute eigentlich? Da tun sich bei manchem innerlich Abgründe auf, vielleicht, weil er denkt, boah, Gehorsam, also nicht mehr denken oder was. Tun, was einer sagt, obwohl ich es gar nicht kann oder auch nicht will. Was ist Gehorsam eigentlich? Gehorsam hat mit Hören zu tun und mit Tun. Und ist ein ganz wichtiges Grundwort in der Bibel, ist Gehorsam. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Da landet man immer wieder. Bei allem, was am Ende geht, am Ende muss ich es doch tun, weil er es sagt. So. Wir hören heute viel davon, Jesu Freund sein. Ihr seid meine Freunde. An der Stelle heißt es aber weiter, wenn ihr meinen Willen tut. Nicht einfach so wie Jesu Freund, sondern wenn ich seinen Willen tue, bin ich sein Freund. Warum wurde Abraham Gottes Freund genannt? Weil er Gottes Wille tat. Deswegen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu gehorchen zu lernen. Also Gehorsam ist eine Kardinaltugend in der Bibel. Eine Kardinaltugend, Gottes Willen zu tun. Ich tue es, weil er es sagt. Nicht, weil ich es so unbedingt gerne tun möchte, sondern weil er es sagt im Endeffekt. Deswegen ist Gehorsam eine Kardinaltugend in der Bibel und ist eigentlich, damit fängt eigentlich alles an bei uns in der Charakterbildung der Christlichen. Jesus gemäßen heißt das, denn er war auch gehorsam. Das ist der Schlüssel. Einer seiner Schlüsseltugenden war Gehorsam. Aber jetzt geht's los. Gehorsam wem? Und da haben schon die Apostel gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da wird schon mal eine ganz fette Weiche gestellt. So. Es geht nicht darum, dass ich Gehorsam übe, indem ich alles mache, was andere mir sagen. Sondern Gehorsam ist die Tugend in der Bibel, dem Willen Gottes gehorsam zu sein. Und nicht dem, was Menschen alles von mir wollen, an mir rumzerren. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das hat mir unser alter Pfarrer gesagt bei der Konfirmation, der im Zweiten Weltkrieg Soldat war und dem man gesagt hatte, pass mal auf, vor dem Krieg waren die Kommunisten dran und Sozialisten, jetzt im Krieg die Juden, nach dem Krieg seid ihr dran, ihr Christen. Wenn wir den Endsieg haben, dann kommt ihr an die Reihe. Da ging der Horizont auf, er hat kapiert, worum es geht. Und dann ab da hat er gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hätten das unsere Geschwister damals viel mehr praktiziert, was hätte da vielleicht verhindert werden können? Vielleicht hätte es noch mehr Märtyrer gegeben, wissen wir ja alles nicht, aber ist ja nicht geschehen. Versteht ihr? Und dieses Prinzip ändert sich durch die Zeit nicht. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und deswegen ist der Gehorsam eine Kardinaltugend, die bildet ein Fundament für die Charakterbildung. Wenn ich nicht gelernt habe zu gehorchen, dann werde ich auch nicht lernen, Gottes Willen zu tun. Das ist eine Frage des Gehorsams. Und das sehen wir ja bei allen großen Propheten. Die Berufungsgeschichten der Propheten zeigen was davon, wie sie gehorsam lernen mussten an erster Stelle. Moses Berufungsgeschichte, wow, eine tolle Geschichte, Dornbusch, ganz spannend, riesiges Thema. Am Ende geht es so aus, dass Gott sagt, jetzt halt die Klappe und tu, was ich dir sage. Das war das Ende der Geschichte. Du musst dann sagen, und Mose, alles klar, Widerspruch zwecklos, ich muss gehorchen. Punkt. Und das finden wir bei vielen anderen Propheten das gleiche Spiel. Großes Vorreden und Machen und Tun am Ende, Ruhe jetzt, du gehst. Und das ist etwas, wenn wir dann sagen, nee, lass mich zufrieden, ich tue es nicht, dann überschreiten wir die Grenze, versteht ihr? Da hätte Mose seine gesamte Berufung verloren. Jesus wäre nie Mensch geworden oder wäre nie ans Kreuz gegangen. Wir wären nicht erlöst worden. Paulus hätte gesagt, auch wenn du mir zu stark wirst, ich widerstehe dir trotzdem, ich gehe zurück ins rabbinische Judentum, verfolge die Christen weiter. Denkt euch nur mal aus, was geworden wäre aus all den Vorbildern der Bibel, wenn sie nicht gehorcht hätten, Gott gehorcht hätten. Und die Apostel haben den Menschen auch nicht gehorcht. Sie haben gesagt, ich lasse mir für den Mund nicht verbieten. Ich erzähle von dem, was ich erlebt habe mit Jesus. Da kannst du machen, was du willst. Ich kann ja gar nicht anders. Versteht ihr, dieses Unterscheiden, wem gehorchen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt, vielleicht müssen wir das nochmal neu lernen, dieses Gehorsamsein, weil in älteren Erziehungskonzepten, da bin ich auch noch drin groß geworden, ist Gehorsam einfach nur, wenn ich das nicht mache, kriege ich es. Versteht ihr? Das ist nicht der Gehorsam, den die Bibel eigentlich meint. Gottesfurcht heißt nicht, ich muss jetzt Angst haben, Gott straft mich, wenn ich das nicht mache. Gott hat Jona zurechtgebracht. Er hat Petrus zurechtgebracht. Er kommt mit uns schon zurecht. Er ist der beste Pädagoge, den es überhaupt gibt. Er hat die Pädagogik überhaupt erfunden. Er ist der beste Vater, den es gibt. Der schafft das schon. Hauptsache, wir laufen nicht davon. Zu weit davon. Jona ist auch weggelaufen. Er hat so viel gelernt am Ende. Das ist unbeschreiblich. Wir können uns, wie in einer guten Erziehung auch, unsere Fehler leisten, versteht ihr? Denn die machen wir ja nicht mutwillig. Und selbst wenn wir mutwillig einmal frech werden, dann wird Gott schon mit uns klarkommen. Seine Erziehung ist perfekt und vollkommen. Wir sind aber geprägt oft von unseren Erziehungserlebnissen, die sind manchmal gar nicht so positiv gewesen. Und jetzt stehen sie uns im Wege. Wenn wir dann das Wort Gehorsam hören, klack, kommen die alten Erinnerungen von früher, wie das vielleicht ablief mit Gehorsam. Aber das ist bestimmt nicht das, was in der Bibel steht. Die Tugend des Gehorsams ist eine Tugend, die uns hilft zu entdecken, wer wir sind. Und das war bei Jesus ein Schlüssel für ihn selber. Und das wollen wir uns einmal kurz betrachten. Das ist die Geschichte in Matthäus 16, Vers 21 bis 28. Also die These lautet, die Behauptung steht, dass wer die Tugend des Gehorsams lernt bei Gott, der lernt, wer er selber ist. Der entdeckt, wer er wirklich ist. Der findet seine innere Berufung, können wir auch sagen. Ihr kennt die Geschichte bestimmt fast auswendig. Können wir sie vielleicht auch erzählen ein bisschen. Matthäus 16, 21 bis 28. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott, behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Und jetzt kommt ein interessantes Wort. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was wird es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Bis dahin einmal. Das ist doch eine ganz spannende Stelle in unserem Zusammenhang mit Charakterbildung. Das hat viel mit der inneren Berufung zu tun. Jesus wurde hier sowas von auf die Probe gestellt, dass er in seinem Weg, den er mit Gott gehen wollte, versucht wurde, das nicht zu tun. Denn er kündigt hier an: Es muss so sein, ich werde leiden, sterben und am dritten Tag auferstehen. Und dann kommt Petrus und sagt: Bloß das nicht. Und versucht da rein zu grätschen, damit er das nicht macht. Was macht Petrus hier eigentlich? Ob Unverstand oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Er will unbewusst vielleicht Jesus daran hindern, seine innere Berufung auszuleben. Das heißt, sein Gehorsamsprinzip, dass er das bricht, dass er damit aufhört. Und dass er das lässt, den Gehorsam gegen Gott. Denn das ist ja hier, was Jesus hier beschreibt. Das wird mir widerfahren, sagt er, da muss ich durch. Und indem er das so sagt, merkt man schon, da könnte man hineinlegen, hat er sich schon ganz eins gemacht mit dem Ziel. Das hat er sich schon in Übereinstimmung damit gebracht. Er hat gesagt, wie mit dem Messer, das ist meine Bestimmung. Ich kann jetzt nicht mehr anders. Und wenn ein Mensch so weit gekommen ist, dass er seine Bestimmung gefunden hat, dann ist er auf dem richtigen Weg. Und genau da grätscht der Petrus rein. Es gibt auch noch andere Wege. Und was macht Jesus hier? Er wird richtig wild wahrscheinlich. Jesus konnte auch zornig werden übrigens, gar keine Frage, und sagt, du bist mir ein Ärgernis. Das heißt, jetzt, du versuchst mich. Und indem er sagt Ärgernis, heißt es, es ist eine ernsthafte Versuchung, doch nicht zu sterben und aufzuerstehen. Das heißt, Jesus sagt nicht, mach mir gar nichts aus, was du da erzählst, ich ziehe das sowieso durch, egal was du da quatschst. Sondern er sagt, weil er Petrus ja in der Beziehung lieb hat, hey, du machst ein Riesenproblem jetzt für mich. Ich sage es mal so, versuche mal meinen Worten zu sagen. Er hat so gekämpft und gerungen, diesen Weg zu gehen, entäußerte sich selbst, hat die Tugend des Gehorsams gelernt. So, ich sag mal, so mühevoll vielleicht. Und da kommt da einer rein und sagt, lass das sein, gib einen anderen Weg. Und weil er aber ein Mensch der Gemeinschaft ist und Petrus ernst nimmt, wird ihm das zur Anfechtung. Und so wird es ihm keine Anfechtung sein. Und merk dir, das ist der Punkt, wenn du dich aufmachst, das ist jetzt die Botschaft, die ich daraus mal auch ziehen möchte. Wenn du dich aufmachst, herauszufinden, wer du bist und wie du deinen Weg mit Jesus gehst, dann musst du mit sowas rechnen. Dass dann Leute kommen, die auch eine Beziehung zu dir haben und sagen, alles nur das nicht. Wenn du dann anfängst, das Prinzip des Gehorsams konsequent zu leben, musst du damit rechnen, dass Leute kommen, die dich lieb haben und die dir nahestehen und sagen, lass das, das ist nicht gut für dich. Irgendwie sowas, damit muss man einfach rechnen. Und dann kommt es darauf an, nicht zu sagen, du böser Teufel, verschwinde, sondern das tut mir weh, das wird mir zur Anfechtung, aber ich setze mich trotzdem durch. Das geht nicht anders, es muss so sein. Und dann kommt zur Tugend des Gehorsams die nächste christliche Tugend, heißt Selbstverleugnung. Das ist der nächste Baustein, den Jesus hier gleich nennt. Finde ich schon hammerhart, ja. Indem er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst. Wir dürfen den Zusammenhang nicht vergessen. Das ist direkt nach der Geschichte, was Petrus sagte. Du musst dich selbst verleugnen. Sonst ist christliche Charakterbildung ein einziger Krampf. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht Feindesliebe lernen. Die höchste aller Tugenden ist die Feindesliebe. Jesus sagt selber in der Bergpredigt, Leute, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, das machen alle. Ihr sollt vollkommen sein, also ganz sein. Das ist eben das, was christliche Charakterbildung ist, ist der Mehrwert. Ja, gegenüber den menschlichen Tugenden ist das der Mehrwert sozusagen, dass wir sogar Feinde lieben könnten, lernen können. Und das kann ich aber nur, wenn ich mich selbst verleugne. Sonst kann ich das nicht. Und das kann ich nur, wenn ich die Tugend der Selbstverleugnung gelernt habe. Wo wird darüber gelehrt? Was heißt das denn, Selbstverleugnung? Was heißt das in unserer Zeit? Heißt das, du darfst nicht sein, wer du bist? Heißt das überhaupt nicht. Du darfst keine Freude mehr haben? Heißt das überhaupt nicht. Also ein dummes Gequacke kommt dann da so rein am Rande, genau wie hier, die das alles benebelt. Im Grunde geht es bei der Selbstverleugnung doch darum, dass ich nicht das tue, was ich tun könnte, um aus dem Gehorsam rauszukommen, Gott gegenüber. Darauf ruht ein großer Segen. Und es ist heute leider so, dass man so einen Segen nicht mehr richtig sehen kann. Ein Beispiel, und das ist vielleicht auch eine kleine Heldengeschichte, von meiner Tochter und ihrem Schwiegersohn. Sie haben sich einfach vorgenommen, die haben sich schon mit 16 verliebt. Da sind wir bald umgefallen als Eltern. Ich dachte, oh nein, wie kann das geschehen? Ja, aber es war so und dann haben wir gesagt, okay, ist doch gut. Da stellen wir ein paar Regeln auf, okay? Nicht zusammen in Urlaub fahren, solche Späßchen, sondern lass einmal die Anne noch mal reifen und ihr habt euch doch lieb, habt doch Zeit und so. Und haben wir es einfach so freundschaftlich, väterlich, mütterlich mitgesegnet, mitgetragen. Und die beiden haben sich einfach aus ihrem eigenen Glaubensüberzeugung vorgenommen, nee, wir werden nicht miteinander schlafen vor der Ehe. Und das fanden wir natürlich gut. Ich sage, klar, ist doch die biblische Lehre ein Stück weit, logisch. Nur, sie haben es sich vorgenommen. Die haben vielleicht Ärger gekriegt im Kollegenkreis. Na, wie ist er denn so im Bett? War dann die Frage in der Ausbildung an die Anne. Sie, komm. Also, versteht ihr, was ich damit sagen wollte, ist den Gehorsam durchhalten ist manchmal nicht leicht. Es erfordert einfach Mut. So, und das war das Thema Segen. Irgendwie ist ihre Beziehung in einer besonderen Weise gesegnet. Dadurch. Das ist jetzt mal ein positives Beispiel. Heißt das jetzt, wenn man da gefallen ist an dem Punkt, dass es keinen guten Weg mehr gibt? Doch, gibt es auch. Aber dann durch die Vergebung. Und nicht einfach, indem man da wortlos drüber weggeht. Das ist der entscheidende Punkt, den ich hieraus lerne. Also sich selbst verleugnen heißt, um Gottes Willen zu tun, kann ich manche anderen Dinge eben nicht tun. So. Und damit verleugne ich mich selber, weil die würde ich auch gerne tun. Aber ich lasse es halt. kann auch sagen, ich muss es eben lassen. Und deswegen wird Selbstverleugnung ja mit Kreuztragen beschrieben und nicht mit macht Wahnsinns Spaß. Sondern das ist eben eine anstrengende Geschichte, die manchmal überhaupt gar keinen Spaß macht, aber die mich Gott näher bringt. Und danach dann, was dann danach passiert in mir oder mit anderen, das nennt man Segen Gottes. Das weiß ich aber vorher nicht. Das entdecke ich erst, wenn ich diese Tugend des Gehorsams und der Selbstverleuchtung lerne. Also es gibt eine Art, zu Jesus einzuladen, die heißt, dir fehlt noch das letzte Tüpfelchen Sahne auf dem Kuchen. Komm zu Jesus. Das ist eine Art, die ist falsch. Zu Jesus zu kommen heißt, genau das hier, wenn du so leben willst wie er, dann verleugne dich selbst. Das kann ich auch nur, wenn ich meine Bestimmung gefunden habe. Und jetzt bleibt er treu. Jetzt zieh das durch. Und du schaffst das. Denn du bist nicht allein. Es sind noch viele mit dir auf dem gleichen Weg. Und das muss für uns wieder ein Thema werden, finde ich. Weil so können wir nämlich für Gehorsam begeistern. Und das nicht nur wie so eine Zielmarke für einen 50.000 Meter Lauf da irgendwo hinhängen, sondern sagen, Leute, das geht. Und das macht sogar Freude. Und wir können Selbstverleuchtung auch positiv darstellen als etwas, was mich zu mir selber bringt. Das kann man ganz modern sagen. Ich finde mich selber darin, indem ich mich selbst verleuchte. Da kann man ja mal eine philosophische Diskussion drüber machen, wie gut das eigentlich ist. Wie finde ich mich selbst? Ja, indem ich es verleugne. Ach, geht doch gar nicht. Doch, das geht. Ich erkläre dir mal, wie. Ich erzähle dir mal und so. Versteht ihr? Schämt euch nicht, diese Dinge, die so von außen betrachtet das Christentum so komisch machen, so antimenschlich, so gegen deine Entwicklungsmöglichkeiten. Das sind Lügengespinste, das stimmt gar nicht. In Wahrheit bringt uns das ganz tief voran, bringt uns tief in die Gemeinschaft mit Gott. Aber die muss eben auch das Ziel sein. Damit wäre ich bei einem nächsten Punkt, der uns bei einem Beispiel der Gesinnung wichtig sein muss. Jesus war gehorsam, aber er wusste auch warum. Er wusste, wer er war und er kannte seinen Vater. Deswegen finde ich das nicht richtig, wenn man von einem Menschen, der Gott nicht kennt, den Gehorsam erwartet, den einer haben kann, der Gott kennt. Versteht ihr? Das kann ich nicht machen. Ich kann da mit dem Gesetz rumfuchteln, so viel ich will. Aber hier sind wir nicht mehr im Gesetz, hier sind wir bei dem Kern des Gesetzes, nämlich die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Wenn ich Gott nicht lieb habe, das ist alles eine einzige Quälerei. Und das ist nicht gut so. Gott lieb zu haben, ist aber möglich. Und das ist etwas, wo wir uns auf eine Reise begeben können, das mal wirklich zu entdecken. Dafür braucht es Zeit. Das geht nicht in der Hektik des Alltags. Das geht nicht bei einem 100% Job, dass ich dann noch eben 5 Minuten unterbreche, um mal ganz tief Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich schaffe das nicht. Das geht bei mir nicht. Ich ziehe die Arbeit durch, jetzt sage ich mal auch von der AWM als Dozent, ich ziehe das durch mit Gottes Kraft. Aber was ich dann da mache, ist noch nicht das, wo ich sagen muss, so jetzt habe ich Gemeinschaft mit dir gehabt. Ja. Das ist dann, dass man auch in die Stille geht und sich Zeit nimmt dafür, einfach mal herauszufinden, wer ich bin vor Gott. Und wenn Gott so großzügig und liebevoll zu uns ist und sagt, du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, was es eigentlich heißt, das mal zu erleben. Wir erleben uns in unserer sehr leistungsorientierten westlichen Gesellschaft immer nur so als glücklich und gut, ich sage mal pauschal oder ich, bei mir ist oft so, wenn ich erfolgreich was geleistet habe, dann geht es mir richtig gut. Dann klappe ich den Computer runter, stelle die Bücher in die Ecke, Vorbereitung gelungen und gehe richtig froh nach Hause, erleichtert und froh. Ist normal, oder? Finde ich, darf doch mal sein. Und Gott hat auch noch geholfen, alles wunderbar. So. Aber das ist noch nicht das, dass ich mich vor ihm als sein Sohn überhaupt mal wahrnehmen darf. Das ist noch was anderes. Dass ich da in die Stille gehe, ist noch was anderes. Und dann nicht mehr nur abhängig bin von Gott und seiner Hilfe und er macht was, damit ich was machen kann. Also dieses ganz und gar handlungsorientierte, was absolut wichtig ist, sondern auch einmal, wer bin ich denn auch? Denn ich darf ja auch Sohn sein, wenn ich nicht gerade mal die ganze Welt rette oder sonst was für ihn tue, bin ich trotzdem noch sein Sohn. Und dieses ist ein wichtiger Punkt, finde ich, in unserem geistlichen Leben, dass wir das entdecken. Dazu braucht es Zeit und Stille. Und das können auch schon junge Leute machen. Da muss man nicht erst 57 sein. Ich fange jetzt erst damit an. Gebe ich euch ganz offen zu, weil ich total geprägt bin von einem richtig ordentlichen christlichen Leistungsdenken. Du bist jetzt jünger geworden, jetzt musst du ran. Ist alles richtig, aber die andere Seite auch mal zu entdecken. Ich bin Gottes Sohn. Wow, Dazu braucht es Zeit und Stille. Und ich möchte euch einladen, das einfach rauszufinden. Weil auf diesem Wege entdecke ich meine innere Berufung und kriege eine Festigkeit im Hintergrund, die mich mutig sein lässt. Dann bin ich nicht enttäuscht, wenn Dinge nicht klappen, so wie ich es mir dachte. Dann will ich den Mut nicht verlieren, immer wieder neu anzufangen mit den Übungen, Liebe zu üben, Vergebung zu üben. Ich werde nicht in Verzweiflung geraten und sofort denken, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, weil ich trotz aller Schwüre und Gelöbnisse es doch nicht geschafft habe. Versteht ihr? Du bist sein Kind und du wirst es immer sein. Und das zu entdecken und zu erfahren, ist sehr heilsam. Das macht Mut, weiterzumachen, weil ich muss nicht erfolgreich geübt haben, um mich als Sohn zu fühlen, als Kind Gottes. Ich bin erst sein Kind und dann geht's los. Erst kommt das Sein, dann kommt das Tun, nicht umgekehrt. Und das ist das Schöne bei unserem Gott, dass er uns das alles geschenkt hat. Und wie gesagt, das wird sehr angefochten sein. Gehorsam an sich ist nicht der Wert, sondern gehorchen, um Gottes Willen zu tun, heißt, ich entdecke ihn. Denn wenn ich seinen Willen tue, lerne ich ihn immer besser kennen. Selbstverleugnung um der Selbstverleugnung willen ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, die Dinge nicht zu tun, die mich abhalten würden und werden, Gottes Willen zu tun. Das ist Selbstverleugnung. Und morgen sehen wir noch in der Stelle der Predigt über den Titusbrief, dass Selbstverleugnung auch eben heißt, die bösen Kräfte, die in mir sind, die sind ja da, sind nicht einfach weg, dass ich die verleugne. Das heißt, nicht tue, was die wollen. Es geht nicht darum, die alle rauszutun, dann bin ich auferstanden, sondern sie zu verleugnen. Diesen Drang, diesen Trieb zum Bösen nicht auszuleben. Und das sind einfach Kämpfe, die unseren Charakter stark machen. Das ist der Punkt. Das war die Frage auch von dir, das fand ich einen guten Einwurf. Gnade und wir arbeiten zusammen. Das sieht man hier bei Jesus ganz deutlich. Nachher bei Petrus sieht man es auch ganz deutlich. Bei Paulus kann man es sehen. Das gehört zusammen jetzt. Das ist nicht mehr getrennt. Jetzt gehört es zusammen, weil wir ganz sind. Also, macht das soweit Sinn? Dann gehen wir noch einen Schritt weiter und der soll uns zeigen, die Grundmerkmale des geistlichen Lebens. Und da habe ich mir Folgendes gedacht. Ein paar Minuten haben wir noch. Gut, mir Folgendes gedacht. Der Charakter Gottes oder der Charakter des Himmels, wie geht es da eigentlich zu im Himmel? Also, da könnte man ja sagen, Gottes Absicht und sein Charakter ist ja ungefähr dasselbe. Immer wenn erzählt wird, wie Gott Mensch wurde, sind bestimmte Eigenschaften dabei erwähnt. Zum Beispiel Lukas, die Geburtsgeschichte Jesu. Da heißt das bei Lukas 2, Vers 8 bis 14, zum Beispiel, die Hirten auf dem Felde, ihr kennt die Geschichte, die Erzählung, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und jetzt, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute ein Retter geboren. Große Freude, also Freude, Freude. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sahen Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden an den Menschen seines Wohlgefallens. Freude und Frieden. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaften Gottes. Wir haben einen Gott, der sich freut und einen Gott des Friedens. Und die dritte Eigenschaft, die uns genannt wird in der Bibel, wenn es darum geht, sie mit Jesu, mit Gottes Menschwerdung zu verbinden, ist die Menschenfreundlichkeit in Titus 3, Vers 4. Als die Menschenfreundlichkeit Gottes erschien. Unser Gott ist ein Menschenfreund. Griechisch heißt das Philanthrop, habt ihr schon mal gehört, in der Philanthropie. Unser Gott ist ein Philanthrop, ein echter Menschenfreund. Deswegen, die Grundmerkmale unseres geistlichen Lebens, unseres Charakters, sollen sein Freude, Friede, Menschenfreundlichkeit. Da sieht man drei ganz klare und einfache Tugenden, Kennzeichen, Prägungen, Merkmale eines guten christlichen Charakters. Das ist ein Mensch der Freude, ist ein Mensch des Friedens und ist ein Menschenfreund. Und so ist Gott nämlich auch. Und da können wir auch schon sagen, welche Dinge im Leben mit Gott vermehren deine Freude, vermehren deine Menschenfreundlichkeit, stärken deinen Willen zum Frieden. Das sind die guten Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss. Sollte dann. Aber versteht ihr, das sind so Grundelemente, grundlegende Eigenschaften Gottes und auch des Himmels. Im Himmel ist Freude, im Himmel ist Frieden. Und der Himmel ist total menschenfreundlich. Das ist doch wunderbar. Und ihr habt das jetzt entfaltet in der Frucht des Geistes, die fächert das dann jetzt auf. In verschiedene Eigenschaften noch. Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld und so weiter. Die kann man dann zusammenfassen in den drei Dingen: Freude, Friede und Menschenfreundlichkeit. Wenn wir das schon mal üben, ist schon viel gewonnen. Menschenfreundlich zu sein, menschenfreundlich zu bleiben. In einer Zeit, wo wir provoziert werden, Menschen anzufangen zu hassen. In einer Zeit, Frieden zu üben und Frieden zu stiften, wo es nur um Entzweiung und Streit geht. Oder eben auch Freude zu haben, wo keine Freude mehr, wo es keinen Grund mehr gibt, sich zu freuen. Und wir sollen Menschen der Freude sein, des Friedens und der Menschenfreundlichkeit.